Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Natürlich kann sich Hans-Jürgen Bartsch ganz genau daran erinnern, wo er sich am 11. September 2001 aufgehalten hat und was an diesem Tag passiert ist. Und jeder von euch weiß das auch. Eine neue Art des Bösen war das für uns alle und hat sich bis heute in unsere Gehirne eingefressen.
Wann ist Terrorismus eigentlich entstanden? Demnach gibt es einen vormodernen Terrorismus, der religiös geprägt ist. A new kind of war, a new kind of evil. Planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten. Wenn das gelungen war, hatte die Gewalt auch ihr Ziel erreicht.
Nein, es war keine neue Art des Bösen, als die Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center flogen und bei diesem und anderen Anschlägen an nur einem Tag 3000 Menschen starben. Seit wann eigentlich gibt es Terrorismus, diese Art von Terrorismus? Und was zeichnet ihn aus? Solche Fragen beantwortet uns die Historikerin Carola Dietze von der TU Braunschweig. Und danach wissen wir, der 11. September 2001 war in Wirklichkeit eine alte Art des Bösen, die uns lediglich neu vorkam. Am Ende dieses Hörsaals werden wir verstanden haben, warum. Terrorismus als transatlantische Erfindung, Taktik, Technologie und Öffentlichkeit. Unter diesem Titel hat Carola Dietze am 13. Februar 2017 am Hamburger Institut für Sozialforschung vorgetragen. Dietze spürt sowohl im Vortrag als auch in ihrem gleichnamigen Buch den ersten Terroristen dieser Welt nach. Alle, die danach kamen, haben bloß die Taktik der ersten fünf nachgeahmt. Neu war der 11. September somit nicht. Selbe Methode wie vor 150 Jahren, als der weltweit erste Terrorist Felice Orsini zuschlug. Gleich im Anschluss an ihren Vortrag wird die Professorin Carola Dietze von Dr. Stefan Maltana interviewt. Soziologe und Politikwissenschaftler, ebenfalls vom Institut für Sozialforschung in Hamburg.
Ich möchte Ihnen einen ganz kleinen Einblick geben in den Inhalt dieses Buches vorab, bevor wir es diskutieren, und dabei anfangen mit einer eigentlich eher persönlichen Anekdote. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dieses Thema anzugehen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Was Sie vielleicht wenig verwundern wird, war ja der Moment, in dem sich für mich die Fragen auftaten, die ich versucht habe, in diesem Buch zu bearbeiten, war der entscheidende Tag, der 11. September 2001. Dass ich Ihnen nicht die Türme zeige, die Sie alle ohnehin im Kopf haben, ist vielleicht schon so ein bisschen Programm. Ich habe damals in Göttingen gelebt, an meiner Dissertation geschrieben und habe das als ein sehr, ja, verstörendes, sehr eindrückliches Erlebnis empfunden. Diese Anschläge in New York und in Arlington, Virginia. Was mich daran damals, und das ist keine Ex-Post-Interpretation, sondern tatsächlich sehr schnell irritiert hat, das war das Gefühl, dass es also diese Anschläge gab und ja, ich eigentlich hinter dem Fernseher hätte verschwinden sollen und mir das anschauen sollen in Dauerschleife. Mein Gefühl damals war schon, wenn ich das tue, werde ich irgendwie Teil des Konzepts derjenigen, die diese Anschläge geplant haben. Das war ein sehr, sehr diffuses Gefühl, aber es war ausreichend dafür, dass ich mich nicht hinter den Fernseher gesetzt habe, sondern einfach weitergearbeitet habe. Ich habe beschlossen, ich will mich dem irgendwie entziehen. Und dieses ganz diffuse Gefühl, dass ich Teil eines Konzepts bin, obwohl ich über tausende Kilometer entfernt von diesen Anschlägen lebe und arbeite, mit ihnen eigentlich erstmal nichts zu tun habe, aber über die mediale Berichterstattung in irgendeiner Weise Teil des Konzepts der Attentäter werde. Das war etwas, was mich damals beschäftigt hat und ja, was Fragen aufgeworfen hat. Diese Fragen haben sich eigentlich intensiviert angesichts der Reaktionen. Also es waren zum einen die Anschläge selbst für mich sehr verstörend. Das war verstörend, das Gefühl, dass ich als jemand, die halt die Medienberichterstattung konsumiert, in irgendeiner Weise Teil des Konzepts der Attentäter war. Und es war relativ schnell auch verstörend, die Reaktionen, die ich so wahrgenommen und gesammelt habe. Ich habe einige wenige, die ich signifikant finde oder die auch signifikant für meine Fragen geworden sind, Ihnen hier einmal aufgeschrieben. Tina Brown hat zum Beispiel in der Washington Post kommentiert, dass in diesen Anschlägen deutlich wird, the conjunction of 21st century internet speed and 12th century fanaticism. Und dass dies halt ja, die Welt sehr explosiv gestaltet habe. Fareed Zakaria, bekannter Kommentator, schrieb in Newsweek, dass es sich dabei um das Ende der Geschichte handelt. The end of history, also das Ende eigentlich des Gefühls, dass der Kalte Krieg überwunden war und der Westen gesiegt hatte. Es kamen sehr, sehr viele Kommentare, dass es sich also bei 9/11 handle um a wholly new set of threats, a new kind of war, a new kind of evil. Sind jetzt unterschiedliche Zitate, die ich hier zusammengestellt habe. Paul Wolfowitz hat in einem Gespräch mit Fischer damals, dem deutschen Außenminister, kommentiert oder gesagt, I think the president made it very clear today that this is about more than just one organization. It's about more than just one event. And I think everyone has got to look at this problem, also den Terrorismus, with completely new eyes and a completely new light after what happened last Tuesday. Also immer dieser Anspruch, dass etwas ganz Neues passiert sei, dass etwas ganz Neues in die Welt getreten sei, diese Welt stark verändert. Da habe ich mich natürlich als Historikerin in irgendeiner Weise aufgefordert gefühlt, das zu überprüfen, zumal relativ schnell auch deutlich wurde, dass dieser generelle Anspruch, dass hier was ganz Neues passiert sei, eine ganz neue Form von Anschlag passiert sei, dass das in ganz neuen Formen beantwortet werden muss und zu neuen Formen politischen Handelns auffordern muss, dass man in irgendeiner Weise ganz anders reagieren muss, als man das bislang getan hat. William Sapphire hat das formuliert in New York Times. Do we respond to our initial catastrophic defeat in a wholly multilateral way? It would fight yesterday's terrorist war. Or do we recognize now the greater danger of germ warfare and nuclear attack from a proven terrorist nation and couple expected retribution for this month's attack with a strategy of preemptive retaliation? Also, bekämpfen wir den Terrorismus weiterhin so, wie wir das bislang getan haben? Damit würden wir quasi die Terrorismuskriege von gestern führen. Oder sehen wir jetzt, dass wir eben eine ganz neue Art und Weise brauchen, auf diese Anschläge zu reagieren? Und das war dann eben Preemptive Retaliation. Diese Begriffe habe ich hier so mit zum ersten Mal gefunden. Also diese präventiven Schläge, die es dann im Irak gab. Die eben, und das war das, was für mich wichtig war, die eben teilweise gerechtfertigt wurden über diese ganz neue Form des Anschlags oder scheinbar neu. Ich habe versucht, das als Historikerin dann zu untersuchen und zu hinterfragen. Das war im Prinzip der Ausgangspunkt meiner Frage, wann ist Terrorismus eigentlich entstanden? Und habe relativ bald in der Literatur gefunden, dass es da ein Erklärungsmuster gab oder so ein großes Narrativ, das ich Standardnarrativ nenne, das stark vom Kalten Krieg und von Modernisierungstheorien inspiriert ist. Demnach gibt es einen vormodernen Terrorismus, der religiös geprägt ist. Da werden immer genannt die Sikarii, die also in Rom gegen das römische Imperium gekämpft haben, die Assassinen im mittelalterlichen Persien, eine islamische Sekte und die sogenannten Thugs in Indien im 19. Jahrhundert. Dann Ich trage das erstmal vor und lasse es erstmal unkommentiert. Dann gibt es diese Überlegung, dass also mit dem Terror der Französischen Revolution der Charakter dieser Gewalt sich geändert habe. Und zwar handelt es sich nicht mehr um einen religiösen Terrorismus, sondern um einen säkular-politischen Terrorismus. Wie genau das passiert, also man über den Staatsterror der Französischen Revolution zum Terrorismus kommt, bleibt dabei immer etwas offen. Wo man es dann wirklich zu fassen bekommt in der Regel in der Literatur ist, dass gesagt wird, die Anarchisten in der Anarchistischen Internationale hätten 1876 diese Taktik der Propaganda der Tat empfohlen. Und da hätte man also den Entstehungspunkt des Terrorismus und dann erstmals quasi wirklich auch umgesetzt auf breiterem Feld bei Narodnaja Volja in Russland, die also diese Zarenattentate begangen haben und Alexander II. Dann 1881 auch getötet haben mit einem Attentat, Bombenattentat. Und dann läuft dieser Erzählung nach der politisch-säkulare Terrorismus weiter durch. Darunter wird dann auch gezählt, zum Beispiel die IRA, also nationaler ethnischer Terrorismus, oder die RAF. Ja, das läuft dann alles so unter diesem Label politisch-säkularer moderner Terrorismus. Und der verändert sich dann dieser Erzählung nach erst wieder Ende der 1970er Jahre, wenn dann plötzlich der Terrorismus wieder religiös geworden sei. Und da werden dann unterschiedliche, ja, Gruppen oder Personen aus ganz unterschiedlichen Religionen genannt. Baruch Goldstein zum Beispiel, der Muslime, betende Muslime in einer Moschee in Israel mit einem Maschinengewehr, ja, hingestreckt hat. Timothy McVeigh, der das Moral Building in den USA in die Luft gejagt hat und einen christlichen, fundamentalistisch-christlichen Hintergrund hatte. Aum Shinriko, eher eine buddhistische Richtung in Japan. Und Al-Qaida brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Und das wird zusammengefasst zum New Terrorism. Das ist so die Großerzählung, die ich gefunden habe, als ich mich auf diesen Weg gemacht habe, zu erkunden, ob und inwiefern wir es hier mit einer neuen Form von Gewalt zu tun haben und wie eigentlich die Geschichte des Terrorismus bislang erzählt wurde. Daraus folgt etwas ganz Bestimmtes, wenn man sich das nochmal anschaut, aus diesem Standardnarrativ, nämlich, dass Terrorismus eine Taktik politischer Gewalt sei, die in Europa entstand. Ich habe Ihnen ein Zitat aus der Literatur rausgegriffen. Es gäbe viele weitere. Terrorism in its modern form originated as a specifically European phenomenon, ist eine Aussage von Noel O'Sullivan, findet sich in abgewandelter Form, aber in ganz, ganz vielen historischen Darstellungen des Terrorismus. Und erreicht dieser Erzählung nach die USA vor allen Dingen durch die Immigration von Anarchisten aus Europa. Und da werden immer wieder die Namen Karl Heinzen genannt, ein Sozialdemokrat, der nach der 48er Revolution erst nach England, dann in die USA emigriert ist und sich auf diesem Weg stark noch radikalisiert hat. Johannes Most und Emma Goldman. Die nächste Frage war für mich ein Stück weit, was eigentlich können wir genau unter Terrorismus verstehen? Und das an sich ist keine einfache Frage, denn wenn man da in der Literatur schaut, trifft man sehr schnell auf die Feststellung, dass es also über 100 unterschiedliche Definitionen von Terrorismus gibt. Und das ist schon eine Feststellung, die aus den 80er Jahren stammt. Sie können sich vorstellen, dass das sich eher noch um ein Weites erhöht hat, die Anzahl solcher Definitionen. Und es ist in der Tat so, dass wenn man schaut, dass unterschiedliche Bundesbehörden in Deutschland oder in den USA immer andere Definitionen haben, die auch mit ihrem Aufgabenfeld besonders gut übereinstimmen. Ich habe das ganze Feld so ein bisschen zu durchforsten versucht, auch viele Definitionen miteinander verglichen, bin dann aber nach einer Weile zu dem Ergebnis gekommen, dass gut durchdachte wissenschaftliche Definitionen sich eigentlich im Grunde doch ganz stark ähneln und ganz ähnliche Elemente enthalten. Von daher glaube ich, anders als sich das in ganz, ganz großen Teilen der Literatur lesen können, kann man Terrorismus sinnvoll definieren. Eine besonders schöne und besonders gute Definition, besonders gut durchdachte und besonders umsichtige Definition, finde ich, hat Peter Waldmann aufgestellt, emeritierter Professor in Augsburg. Und er hat geschrieben in diesem Buch Terrorismus, Provokation der Macht. Und ich finde, es ist wirklich eigentlich fast weltweit, auch im Vergleich zu angelsächsischen Definitionen, die beste. Ich kann das gleich begründen. Waldmann schreibt, unter Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund zu verstehen. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Terrorismus ist eine bestimmte Art gewaltsamen Vorgehens gegen eine politische Ordnung. Die politische Dimension des Phänomens, die auch in den politischen Absichten und Zielen der Terroristen ihren Ausdruck findet, ist wichtig. Ja, und wir können gerne in der Diskussion noch mal auf die einzelnen Elemente dieser Definition eingehen. Ich glaube, dass sie alle entscheidend wichtig sind, um den Terrorismus abzugrenzen gegenüber ganz schlicht krimineller Gewalt, um sich zu bereichern oder anderen Formen von Gewalt. Und ich meine, man muss alle diese Elemente sehr ernst nehmen, wenn man also schaut, wann ist Terrorismus entstanden? Sprich, wann haben wir eigentlich zum ersten Mal eine Form von Gewalt vorliegen, die genau so funktioniert und auf die alle Elemente dieser Definition passen? Das war im Prinzip die Suche, die ich unternommen habe. Was besonders wichtig ist an dieser Definition von Peter Waldmann, so viel will ich vielleicht noch sagen, ist, dass er die weiteren Ziele mit einbezieht, dass er auf das Publikum schaut und darauf schaut, was diese Gewalt, die Terroristen ausüben, eigentlich bezwecken sollen. Und da schaut er auf zwei Gruppen. Auch das ist in der Literatur eigentlich nur so in dieser Form bei Waldmann gegeben, aber eminent wichtig meines Erachtens, dass diese Gewalt nämlich zum einen Unsicherheit und Schrecken verbreiten soll, also bei den politischen Gegnern. Es soll politische Gegner einschüchtern und bei ihnen eben Angst verbreiten, bei den politischen Unterstützern, aber eben auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft. Und genau dies zu sehen, ist besonders wichtig, glaube ich. Was jetzt in dieser Definition so noch nicht ganz sichtbar ist, was Waldmann aber in anderen Kapiteln seines Buches stark mit einbezieht und was für das Verständnis von Terrorismus ganz besonders wichtig ist, das ist die Rolle der Medien. Wenn Sie in die sozialwissenschaftliche Literatur schauen, ist es völlig klar und wird immer wieder ganz stark betont, dass terroristische Gewalt dieses Publikum, an das es sich richtet und wo es Angst und Schrecken oder Sympathie und Unterstützungsbereitschaft hervorrufen soll, dass das eigentlich nur möglich ist, nicht indem eben genügend Menschen schon von diesem Gewaltakt ganz direkt erfahren, der Umkreis wäre zu klein, sondern dass die Medien über diesen Anschlag berichten und damit die Botschaft der Terroristen über Medien tatsächlich an eine breitere Öffentlichkeit vermitteln. Sie haben hier die Terroristen, Sie haben hier die internationalen Medien, Sie haben hier die nationalen Medien, ja, und die Gewaltopfer sind im Prinzip Mittel zum Zweck. Die kommen hier gar nicht mehr vor, weil es um sie eigentlich nur mittelbar geht. Gewalt wird ausgeübt, um eine Gewaltbotschaft an größere Publika richten zu können. Und das sind eben vor allen Dingen die internationalen und die nationalen Medien. Das ist Hauptsinn und Zweck von terroristischen Gewalttätern, solche Gewaltbotschaften auszusenden. Was ist mein Ergebnis, wenn ich so vorgehe? Wenn ich also eine Definition habe und schaue, wo in der Geschichte ist diese Art und Weise von Gewalt das erste Mal ausgeübt worden oder zumindest das erste Mal wirklich wirkungsvoll ausgeübt worden. Und da kommt man auf zwei Erfinder des Terrorismus. Zum einen Felice Orsini, der am 14. Januar 1858 ein Attentat auf Napoleon III. Verübt hat. Das ist insofern schiefgelaufen, als Napoleon überlebt hat, insgesamt aber politisch dennoch geglückt. Wir können darauf gerne später noch weiter eingehen. Ich stelle Ihnen sozusagen meine Hauptpersonen einfach erstmal vor. Der zweite ist John Brown, der am 16. Oktober 1859, also anderthalb Jahre später, einen Überfall auf ein US-Waffenarsenal in Harpers Ferry begangen hat. Harpers Ferry liegt etwa 100 Meilen von Washington entfernt in die Blue Ridge Mountains hinein. Hier hat er sich schon so eine Art Moses-Bart zugelegt und einen ganz bestimmten Puritaner-Anzug, um hinterher in der Öffentlichkeit bestimmte Assoziationen hervorzurufen und hervorzuwecken. Signifikant vor allen Dingen sein Gewehr und die Bibel, die er beide in der Hand hält. Er führt in den Bürgerkrieg und ja, er wollte die Sklaven befreien, er wollte einen Krieg auslösen und man kann sagen, dass ihm das mittelbar auch gelungen ist. Er wollte quasi die amerikanische Gesellschaft weiter radikalisieren und polarisieren, auf dass es einen Krieg gebe, denn er war zu der Überzeugung gelangt, dass nur noch ein Bürgerkrieg in den USA die Gesellschaft von Sklaverei befreien würde. Und am Ende des Bürgerkriegs stand auch tatsächlich das Ende der Sklaverei. Insofern kann man sagen, dass sein Konzept aufgegangen ist. Dann gibt es drei Nachahmer, mit denen ich mich beschäftigt habe, die im Wesentlichen die Taktik nachahmen, die gesehen haben, wie das bei Orsini und John Brown funktionierte, die sie aber zugleich weiterentwickeln, insofern als sie das Bekennerschreiben erfunden haben. Das sind Oscar Becker, der am 14. Juli 1861 ein Attentat auf Wilhelm von Preußen, den späteren Wilhelm I., den ersten deutschen Kaiser, dann verübt hat in Baden-Baden. Das Attentat ist weitgehend vergessen, was, finde ich, ein Zeichen dafür ist, dass es sehr gut bewältigt wurde von der Gesellschaft damals. Es hatte kaum politische Folgen. Das nächste ist das Attentat auf Abraham Lincoln von John Wilkes Booth am 14. April 1865. Und der dritte Nachahmer, der sich sowohl an John Brown als auch an Orsini orientiert hat, ist Dmitri Wladimirovich Karakosow, der am 4. April 1866 das erste Attentat auf Alexander II. Verübt hat. Ein transnationaler Entstehungsprozess des Terrorismus. Was mir wichtig war, ist zu zeigen, dass diese Personen, diese fünf Personen alle voneinander gelernt haben, dass sie über die Medien voneinander wussten und ihre Taktik jeweils verstanden und nachgeahmt haben. Voraussetzung dafür war, dass es verbesserte Transport- und Kommunikationsbedingungen. Dieses Schiff Arabia ist das Schiff, das am 23. April 1858 den entscheidenden Stoß mit den Berichten von amerikanischen Korrespondenten aus Paris nach New York transportiert hat und damit also die Nachricht von Orsinis Attentat, die zwar vorher so über erste kurze Depeschen auch schon in den USA verbreitet wurde, die wirklich dem Ganzen eine Tiefendeutung gegeben haben. Das Attentat, darüber wurde also atemlos in den USA berichtet und diesen Zeitungsnachrichten wurde auch von einer breiten Bevölkerung gefolgt. Es gab Demonstrationen für Orsini. Also da gab es ein breites Wissen auch, auf das diese Nachrichten stießen. Und dieses ist eben das Schiff, das die entscheidenden Korrespondenten Briefe über den Atlantik transportiert hat. Und ja, das auch noch mal einmal quasi angedeutet, dass unterschiedliche Medien, auch bis hin zu Büchern, genau diese Nachrichten und die Deutung der Taktik transportiert haben zwischen den USA, Europa und Russland. Und dass auf diese Weise der Terrorismus zwischen diesen fünf Figuren erfunden und dann nachgeahmt und weiterentwickelt wurde, die halt voneinander wussten, zwar noch nicht über Fernsehen, aber über andere Formen von Medien. Das alles quasi hier beschrieben. Und ich denke, ich lasse es jetzt gerade so viel erstmal an diesem Punkt. Und alles Weitere wird sich vielleicht in der Diskussion noch ergeben und klären. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde vielleicht gleich mit der Frage einsteigen, die versucht, ein bisschen genauer zu fassen, was genau Terrorismus ist. Sie haben ja kurz diese Attentate dargestellt, aber es gab natürlich auch schon Attentate vorher, in den Jahren vorher. Was genau war das Besondere an diesen zwei, drei Attentaten, die ersten in der Fünfer-Serie sozusagen? In welcher Form wurde da Gewalt neu eingesetzt, die anders war als das, was es vorher gegeben hatte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also natürlich gab es Attentate seit Historiker oder so lange schon seit Historiker irgendwie zurückblicken können in die Geschichte. Man denke an Caesars Attentat oder ja, also Herrscherwechsel sind häufig blutig vollzogen worden. Und von daher ist es in der Tat erklärungsbedürftig, warum diese Attentate jetzt erstmals Terrorismus sein sollen und andere vorher nicht. Der entscheidende Unterschied, und da schließe ich eigentlich an die soziologische Theorie und Literatur und insbesondere auch wieder an Peter Waldmann, ist, dass vorher bei einem politischen Attentat es in der Regel darum ging, ganz schlicht den Herrscher zu ermorden. Und wenn das gelungen war, hatte die Gewalt auch ihr Ziel erreicht. Ja, solche Attentate gibt es natürlich auch weiterhin, wenn Sie an Stauffenberg denken. Ja, wäre Hitler gestorben, hätte das Attentat das Ziel erreicht. Ja, Ziel ist der Tod des Herrschers und nicht mehr und nicht weniger. Stauffenberg ging es nicht um mediale Wirkung. Er wollte nicht irgendwie noch ein Publikum beeinflussen oder in irgendeiner Weise ja, mitreißen oder ihm Angst einflößen, sondern es ging wirklich darum, Hitler zu ermorden. Punkt. Ja, oder bei Elsa wäre das genauso gewesen. Und das ist bei diesen Attentaten anders. Dazu muss man natürlich sich jedes Mal anschauen, genau welche Pläne die Attentäter verfolgt haben mit diesen Attentaten. Und bei Orsini zum Beispiel war es so, dass Napoleon tatsächlich eher ein Mittel zum Zweck war. Er war fest der Überzeugung, dass wenn er Napoleon töten kann, dass es eine Revolution in Frankreich geben würde. Und wenn es in Frankreich eine Revolution geben würde, dass dann ganz Europa nachfolgen würde. Letztlich ging es ihm darum, in Italien eine Republik und einen einheitlichen Staat zu erreichen. Das war sein eigentliches Ziel. Nur meinte er eben über quasi dieses Attentat auf Napoleon genau das erreichen zu können. Er wollte eine Revolution auslösen und darüber dann Republik und Einheitsstaat in Italien erreichen. Und das ist der Unterschied, der signifikante Unterschied. Also quasi eine instrumentelle Form von Gewalt, direkt jemanden umbringen und das ist es. Oder eine symbolische Form von Gewalt, mit der ein Publikum eigentlich erst noch etwas tun soll. Also die Rezipienten der Nachricht sollen etwas tun, nämlich Revolution auslösen.
Welche Bedeutung hatte die transnationale Dimension? Auch das Lernprozess, was ja auffällt, das findet nicht in einem Konflikt, in einem Land sozusagen statt, sondern verteilt über die Kontinente und im Rahmen doch der ersten Globalisierung, wenn man so möchte. Welche Rolle spielt diese Dimension?
Also die Entstehung von neuen Medien, neuen medialen Formen, neuen Kommunikationstechnologien. Also ich habe so ein bisschen dieses Schiff hier einmal gezeigt, als dass diese neuen Kommunikationstechniken symbolisiert. Es gab eine Reihe weiterer, die man mitdenken muss, wenn man verstehen will, warum der Terrorismus genau zu diesem Zeitpunkt entstanden ist. Also wenn man annimmt, was die soziologische Forschung tut, dass Medien entscheidend sind für die Funktionsweise des Terrorismus heute, dann kann eigentlich Terrorismus, war die Ausgangsüberlegung auch bei mir einfach, dann kann Terrorismus nicht entstanden sein, bevor wir es mit Massenmedien und Massenöffentlichkeit in irgendeiner Weise zu tun haben. Die sind entstanden in vor allen Dingen Frankreich und den USA, da zuerst, das waren Vorreiter in den 1830er Jahren. Da gab es eine Revolutionierung des Pressewesens, die Penny Press ist entstanden. Es gab quasi eine Kapitalisierung der Presse, was vorher recht statisch war, hat sich extrem beschleunigt, das ganze Nachrichtenwesen. Was dazu kommt, ist, der Telegraph wurde erfunden, also die Übertragung von Medien wurde extrem beschleunigt in dieser Zeit. Und das sind entscheidende Vorbedingungen dafür, dass so eine Taktik wie der Terrorismus überhaupt entstehen kann. Diese Bedingungen sind in den USA und in Frankreich am weitesten ausgeprägt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also das sind entscheidende Vorbedingungen. Und der transnationale Anteil dessen ist quasi eine politische Situation, wo wir um 1800 oder Ende des 18. Jahrhunderts eben zwei große Revolutionen haben in den USA und in Frankreich, wo Forderungen aufgestellt werden nach Nation und nach persönlicher Freiheit, die unzureichend umgesetzt sind zu Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das sind die Forderungen, die diese ersten Terroristen inspiriert haben, die diese ersten Terroristen durchsetzen wollten. Und dazu brauchten sie eine bestimmte mediale Erfahrung, die bei beiden, Orsini wie John Brown, ganz ausgeprägt ist. Das sind quasi beides Personen, die schon ganz lange für ihre politischen Ziele gekämpft haben, auf vielen anderen Wegen versucht haben, ihre Ziele durchzusetzen. Das ist ihnen nicht gelungen. John Brown, demokratisch insbesondere, hat versucht, verschiedene Parteien zu gründen zur Aufhebung der Sklaverei. Die haben sich aber nie durchsetzen können. Die Macht des Südens in den USA, der südlichen Staaten, war viel zu stark. Orsini hat schon lange für ein freies, demokratisches und einiges Italien gekämpft, in verschiedenen Aufständen, immer wieder. Die hatten bloß keine Durchschlagskraft. Und beide erkennen, also für Orsini ist da auch die Niederlage in der 1848er Revolution entscheidend. Beide erkennen, dass kollektive Gewalt im Falle Orsinis oder kollektives Handeln in den USA im Falle John Browns, dass dem Grenzen gesetzt sind, dass sie damit nicht weiterkommen, ihre Ziele wirklich zu verwirklichen. Und dann sinnen sie auf neue Methoden und neue Taktiken. Und in dem Moment erfindet quasi Orsini den Terrorismus. John Brown erkennt, was diese Taktik bringt und zieht nach.
Okay, vielleicht in dem Zusammenhang gleich eine Frage auch darauf in Bezug nehmen, dass Sie ja mit dem Buch schon eine Neuinterpretation der Geschichte des Terrorismus vornehmen. Mhm. Die klassische Geschichtsschreibung verortete die Entstehung des Terrorismus in dem Anarchismus der 1870er Jahre und der darauf folgenden Jahre und eben auch geografisch nach Russland. Ja. Es gab natürlich dann eine spätere Welle auch des anarchistischen Attentats in anderen europäischen Ländern, aber es war doch das Zentrum geografisch in Russland. Sie verlagern das zeitlich nach vorne und geografisch nach Europa und in die USA. Man könnte nun sagen, so ein paar Jahre vor und zurück macht es keinen großen Unterschied, aber die Verlagerung gerade von dem russischen in den europäischen Kontext bedeutet doch auch ein ganz anderer politischer Kontext. Ja. Welche Rolle spielt dies für die Erklärung von Terrorismus, also für auch unser Verständnis der Entstehungsbedingungen des Phänomens?
Also ich glaube, dass diese Verlegung recht entscheidend ist. Also zum einen würde ich sagen, erlaubt sie eigentlich eine Konsistenz der Erklärung. Ja, also wenn man sagt, dass Medien zum Beispiel entscheidend sind für den Terrorismus und für die Funktionsweise des Terrorismus, dann ist es an sich unplausibel anzunehmen, dass der ausgerechnet in Russland entstanden sei, wo die Medienlandschaft vergleichsweise rückständig war. Vergleich damals zu Frankreich und zu den USA, wo zum Beispiel dann auch tatsächlich der Protagonist, der sonst auch als jemand ins Spiel gebracht worden ist, als Ersten, der den Terrorismus erfunden haben könnte, bis dahin keinerlei Erfahrung im Umgang mit Medien hat sammeln können. Anders als das bei Orsini und John Brown der Fall ist, die schon ganz lange auch mit Medien arbeiteten, die Artikel schrieben, an Zeitungen schickten, Autobiografien veröffentlicht hatten, herumgereicht wurden, Vorträge hielten, ja, und eine ganz andere Erfahrung hatten im Umgang mit medialer Öffentlichkeit und Medien. Und auch ausprobiert hatten, wie Medien auf Gewalt reagieren, wie Öffentlichkeiten auf Gewalt reagieren. Also da sind ganz andere Erfahrungshintergründe möglich und die lassen sich auch im Einzelnen ganz konkret als Lernprozesse nachzeichnen. Das war in Russland in der Form nicht möglich. Da waren gerade erst ein paar Jahre vor diesem Attentat überhaupt die ersten nichtstaatlichen Medien entstanden und die Zensur war so strikt, dass ja einfach keine vergleichbare Medienöffentlichkeit da sein konnte. Von daher, im Prinzip war da so eine Unplausibilität eingebaut in der bisherigen Erklärung. Ideologisch hieß es immer, ist der Terrorismus halt mit der Narodnaya Volja entstanden. Und da hieß es immer, dass es die Despotie des Zaren sei, gegen die sich halt aufgelehnt hätten als Demokraten. Das ist auch nur bedingt plausibel, wenn man jetzt die Erfindung des Terrorismus ein Stück weit vorverlegt, knüpft man stärker an die Traditionen der großen Revolutionen, die sehr gewalttätig in vieler Hinsicht waren und aus der auch ganz direkte Lernprozesse möglich waren, wo es aufständische Traditionen gab und auch ja, Traditionen aufständische in irgendeiner Weise als Märtyrer hinterher zu feiern. Und genau an diese Tradition knüpft die Erfindung des Terrorismus meiner Ansicht nach an.
Welche Rolle hat in dem Zusammenhang der Staat oder auch staatliche Repression konkret? Weil ja in dem terroristischen Kalkül, wie Sie es beschreiben, der Staat eigentlich die reaktive Kraft ist. Also es ist eine gezielte Provokation mit dem Ziel, eine Überreaktion hervorzurufen, die den Gegner dann in den Augen des Publikums entlarvt als das, was er ist, beziehungsweise die anvisierten Unterstützer auf die eigene Seite zwingt oder bringt. Aber im Vorfeld gerade der Lernprozess, den Sie im Hinblick auf die russische Bewegung ansprechen, zeigt ja schon auch, dass die Entstehungsterrorismus in wechselhafter Prozess, in Interaktionsprozess mit dem Staat als Gegenseite dargestellt hat.
Ja, das ist so ein bisschen Ironie des Schicksals, gerade in dieser Geschichte von Orsini, weil es eigentlich die staatliche Reaktion ist, die den Terrorismus in gewisser Weise hervorbringt. Wenn alles beim Alten geblieben wäre, so wie hunderte von Jahren mit Attentätern umgegangen worden wären, dann wäre Orsini und sein Team, die wären weggeschlossen worden ins Gefängnis, hätten die Öffentlichkeit nicht mehr erreicht und wären ermordet worden, guillotiniert und das wäre es gewesen. Wir hätten keine Erfindung des Terrorismus an diesem Punkt. Das Entscheidende ist, dass Napoleon das Opfer Orsinis überlebt hat und Napoleon es selbst war, der dann Orsini und seine Gewalt instrumentalisiert hat, um eine neue Italienpolitik einzuleiten. Napoleon war derjenige, der zu der Zeit in Europa vermutlich der beste Experte im Nutzen von medialer Öffentlichkeit und Propagandamechanismen überhaupt war, sich selbst erst wenige Jahre zuvor durch einen Coup d'État etabliert hatte und die Öffentlichkeit in ganz starkem Maße über Medienpolitik lenkte und leitete und der wirklich ein Experte in diesem Feld war und der sich dann mit seiner Entourage entschloss, eben diesen Orsini und sein Attentat, das in ganz Europa Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, zu nutzen, um, wie gesagt, eine neue Italienpolitik einzuleiten und damit aber auch Frankreichs Spielräume, außenpolitische Spielräume zu vergrößern und dieses Konstrukt, was der Wiener Kongress 1815 etabliert hatte, ins Wanken zu bringen. Das war Napoleons ganz ureigenes Ziel. Und er nutzte jetzt also Orsini und sein Attentat, baute die Orsini medial auf in einem ganz starken Maße, gerade über den Prozess, den es damals gab, gab ihm unglaublich breiten und unerhört breiten Raum in den Zeitungen und gab ihm auf die Art und Weise eine Chance, wirklich zu einem erfolgreichen Terroristen zu werden. Orsini allein hätte das nicht geschafft. Er brauchte an dieser Stelle die staatliche Seite, die ihm im Prinzip diese Möglichkeiten gab. Und es war dann John Brown, der das in den USA verstanden hat, der halt selbst versucht hat, eine Strategie zu finden oder eine Taktik zu finden, mit der er die Südstaaten zu Fall bringen konnte und die Sklaverei zu Fall bringen konnte und gesehen hat, wie die mediale Wirkung ja, auf dieses Attentat Orsinis war und tatsächlich auch es fertig brachte, eine ähnliche Wirkung in den USA zu erzielen.
Vielleicht daran anknüpfend mal eine grundlegendere Frage. Terrorismus ist ja kein wertneutraler Begriff, sondern er bezeichnet eine in besonderer Weise verurteilenswerte Gewalt. Also dem Begriff liegt ein moralisches Werturteil zugrunde. Oppositionelle Gewalt, die wir für gut befinden, wird als Widerstand, Freiheitskampf etc. bezeichnet. Terrorismus steht sozusagen für das Morden von Fanatikern. Eine ähnliche Begriffsdichotomie oder ähnliche wertende Begriffe gibt es natürlich auch für staatliche Gewalt. Staatsterror ist die illegitime staatliche Gewalt. Gerechtfertigtes staatliches Vorgehen ist Terrorismusbekämpfung. Mit Ihrem Buch stellen Sie ein Stück weit quer zu dieser normativen und moralischen Bewertung. Zum einen, weil Sie Terrorismus allein im Hinblick auf sein strategisches Kalkül beschreiben. Zum anderen aber auch, weil er, was Sie gerade auch andeuteten, die ersten Protagonisten von ihren Zeitgenossen sehr unterschiedlich betrachtet wurden. Was lässt sich sozusagen anhand der historischen Fälle für diesen Bewertungsprozess von Gewalt sagen? Wie wurden die Täter von ihren Zeitgenossen gesehen? Und ja, welche Bedeutung hat es, wie Gewalt in diesen Medienrezeptionsprozessen, die Sie beschreiben, bewertet wurde?
Ich glaube, die historische Untersuchung verweist darauf, dass es besonders wichtig ist, zwischen der Taktik, und ihren Zielen zu unterscheiden. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, den Begriff eigentlich analytisch scharf und möglichst wertneutral einzusetzen. Denn Terrorismus ist eine Taktik, die sich als solche auch identifizieren lässt und die eben für ganz unterschiedliche Ziele eingesetzt werden kann. Und die historische Arbeit ermöglicht einem, ein Stück weit einen Entfremdungseffekt einzubauen. Denn die Protagonisten, die ich untersucht habe, kämpfen für politische Ziele, die wir alle sehr nachvollziehbar finden, würde ich annehmen. Also Einheit, Nation, Demokratie sind erstmal Dinge, mit denen wir uns durchaus typischerweise identifizieren können. Und die Befreiung von der Sklaverei ist auch was, was uns erstmal als ein sehr ehrenwertes Ziel erscheint. Und von daher ermöglicht die historische Analyse ein Stück weit eine Verfremdung des Phänomens und eben aber auch eine Konzentration darauf zu sagen, Terrorismus ist tatsächlich eine Taktik, die für ganz unterschiedliche politische Ziele eingesetzt werden kann. Und diese gilt es erst einmal ganz sauber als solche auch zu identifizieren und eben sich damit auch abzusetzen von der Alltagsverwendung dieses Begriffes, die selbst quasi eigentlich viel stärker untersucht werden müsste. Ja, und die teilweise ja im Moment ausufert oder sehr, sehr offen ist. Ja, wenn jeder politische Gegner als Terrorist diffamiert wird, dann haben wir es mit einem Begriff zu tun, der eindeutig ein politischer Kampfbegriff ist. Und genau darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, nee, die Taktik ist eigentlich genau das, was diese Definition, wie ich sie jetzt von Peter Waldmann benutzt habe, beschreibt und nicht mehr und nicht weniger. Und es ist ein bestimmtes Phänomen von politischer Gewalt, das ermöglicht uns, glaube ich, Dynamiken politischer Gewalt ganz allgemein sehr viel besser zu analysieren und auch zu verstehen und damit aber auch viel besser Gegenmaßnahmen zu identifizieren.
Mit der Erfindung des Terrorismus ist natürlich der große Wurf gemacht, dass es den Terrorismus gibt. Darin liegt ja schon die Behauptung ein bisschen. Im sozusagen historischen Verlauf sieht man natürlich einen sehr deutlichen Formenwandel. Es gibt so eine Vielgestaltigkeit von Gewaltformen, die entweder so beschrieben wurden oder so beschrieben werden können natürlich auch. Also die Frage richtet sich zum einen auf sozusagen eine Art von Wesenskern. Gibt es eine Art von Kern hinsichtlich der Frage, was man für heute aus diesen historischen Lehren ziehen kann, ob sich daraus eine Art Wesenskern beschreiben lässt, aber auch, wie Sie im weiteren Verlauf die wesentlichen sozusagen Wandlungen des Terrorismus beschreiben würden. Zumindest in dem Nahbereich, den Sie ja auch untersucht haben, die nächsten 30, 40 Jahre, die sich an die Erfindung anschließen.
Das sind natürlich große Fragen, aber also was ich einfach festhalten wollen würde, ist, dass tatsächlich diese fünf Protagonisten, die ich untersucht habe, dass die diese Handlungslogik des Terrorismus verstanden haben, hervorgebracht haben und dass sie auch als solche von späteren Gewalttätern identifiziert wurden. Also es gibt immer wieder danach Gewalttäter, die sich auf diese fünf Personen zurückbeziehen und sich dort auch Inspiration holen, übrigens bis heute. Und von daher werden sie, glaube ich, auch quasi von Terroristen, ganz praktisch empirisch kann man das feststellen, als Urväter dieses Phänomens gesehen und genommen und ja, einfach als Personen gesehen, die verstanden haben, wie diese Taktik funktioniert und sie auch erstmals sehr erfolgreich eingesetzt haben. Danach gibt es eine lange Geschichte des Terrorismus, wo sich diese Handlungslogik meines Erachtens nicht mehr ändert. Das ist alleine schon auch darin impliziert, dass die heutige Soziologie diese Definition ja genau so hervorgebracht hat, wie ich sie benutzt habe oder wie ich sie dann auf die historischen Akteure angewendet habe, die ist ja nach wie vor gültig. Also wir haben das Grundphänomen, also ich würde nicht von Wesenskern sprechen wollen, sondern von einer ganz bestimmten Handlungslogik der Provokation, die damals verstanden wurde und seitdem funktioniert. Seitdem haben sich natürlich gesellschaftliche Zusammenhänge verändert, es haben sich Medien verändert und es haben sich bestimmte Techniken verändert. Ja, also vor der Erfindung des Flugzeugs können Sie kein Hijacking erfinden als Attentäter oder als Gewalttäter. Ja, und mit Hijacking, also mit dem Flugzeugentführung, ergeben sich ganz bestimmte Logiken wiederum medialer Art zum Beispiel, wie darauf reagiert und wie damit umgegangen werden kann oder auch nicht. Von daher gibt es dann über die die medialen und technischen Veränderungen und auch über gesellschaftliche Veränderungen. Wie funktioniert Terrorismus in Demokratie im Unterschied zum Beispiel zur Monarchie? Ergeben sich Veränderungen, aber die Handlungslogik selbst ist im Kern meines Erachtens die gleiche geblieben und kann bis heute so analysiert werden. Wenn Sie mich nach Zäsuren fragen, würde ich sagen, sind die größten und die Zäsuren, die am meisten Veränderungen ausgelöst haben, zum einen dann die Erfindung des Fernsehens auf der medialen Seite und die Erfindung des Internets, weil Fernsehen erlaubt dann 1972 in München die erste Live-Übertragung von terroristischen Anschlägen. Das sind die Anschläge oder der Überfall des Schwarzen September auf das israelische Camp bei den Münchner Olympiaspielen. Und das wird weltweit sozusagen live mit angesehen. 9/11 zieht da nur nach, das kennt man eigentlich schon vorher. Das Internet erlaubt dann erstmals sozusagen diese Bilder selbst einzustellen. Und damit haben wir auch nochmal Veränderungen der politischen Gewalt. Und das sind dann diese Handabhacken und Köpfen und wie auch immer Videos, die dann auch eigentlich schon mit den Tschetschenienkriegen begannen. Das ist nicht erst der IS, der das erfunden hat, sondern das ist im Prinzip Tschetschenien, was da den entscheidenden Schub gegeben hat. Und das eröffnet andere Möglichkeiten der Medienarbeit sozusagen von Terroristen. Aber die Handlungslogik bleibt dennoch die gleiche.
Direkt daran anschließend zu einem Entwicklungsschritt, den Sie auf einem der letzten Seiten des Buches nur andeuten, aber der, glaube ich, ganz zentral ist, nämlich die Demokratisierung der Opfer. Da beschreiben Sie dann das Attentat von dem Emile Henry auf ein Paris-Café, wo gezielt auch Zivilisten als Opfer anvisiert waren, wohingegen natürlich diese ersten, die Erfinder des Terrorismus, richteten sich allesamt gegen Staatsoberhäupter oder im Fall von Brown gegen militärische Infrastruktur. Was bewirkte diesen Schritt und wie würden Sie da auch aus der Sicht sozusagen der Handlungslogik bewerten?
Das ist in der Tat, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt. Der ist schon Ende des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, vollzogen worden. Und zwar einmal mit diesem Überfall auf dieses Café Terminus in Paris, dann aber auch relativ bald folgten diverse Überfälle auf Opern, beispielsweise in Barcelona nach. Und das sind Überfälle gewesen, wo schon bestimmte Bevölkerungsgruppen getroffen werden sollten. Es ging gegen den Bürger. In dem Fall war das klassentheoretisch gedacht, also es ging gegen das Bürgertum. Und solche Generalisierungen sind typisch auch gerade wieder in der letzten Zeit. Wo es dann gegen die Israelis, gegen die Amerikaner oder wie auch immer geht, waren auch gerade in dieser Zeit der Flugzeugentführungen ganz typisch, wo eben bestimmte Bevölkerungsgruppen getroffen werden sollen. Das hat vermutlich, das ist eigentlich nicht besonders gut untersucht bislang, unterschiedliche Ursachen. Zum einen waren Staatsoberhäupter mit der Zeit besser geschützt. Also da sind Lernprozesse auf der Seite staatlicher Reaktionen festzustellen, die es schwieriger machten, Staatsoberhäupter überhaupt noch anzugreifen. Das ist heute noch schwieriger geworden. Das ist ein Grund, warum Gewalttäter dann eben auf Gruppen ausgewichen sind, die Soft Targets sind, so werden sie genannt, also die leicht angreifbar sind, weil sie wenig geschützt sind. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist Ideologie. Ideologie steuert die Ziele und Al-Qaida zum Beispiel hat immer wieder argumentiert, dass es halt sozusagen sich berechtigt fühlt, Amerikaner ganz allgemein anzugreifen, weil die ja in einer Demokratie verantwortlich seien für die Regierung, die sie gewählt haben und es deswegen legitim sei, sozusagen diese Bevölkerung, die diese Regierung hervorgebracht hat, auch anzugreifen. Das mag man jetzt für eine Scheinargumentation halten oder sowas, aber gut, das ist erstmal die Argumentation und die Art und Weise, wie argumentiert wird. Also von daher verändert tatsächlich politisches System dann über die Ideologie auch die Opfergruppen.
Dann ganz herzlichen Dank für das Interesse an dem Vortrag und natürlich ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Dietze, fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Frage.
Der Soziologe Stefan Maltaner sprach mit der Buchautorin und Historikerin von der TU Braunschweig, Carola Dietze. Die Wissenschaftlerin führte uns ein in das Muster der ersten terroristischen Anschläge und klärte auf, wie die modernen Kommunikations- und Transportmittel den Attentätern heute in die Hände spielen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.